aufgeschrieben an Notation, damit wir dann gleich an der Tafel schneller vorankommen. Wir nehmen uns ein Polynom P her aus Rx, das nicht das Nullpolynom ist. Wir wissen bereits, dass es eine Zerlegung in Einheiten und Irreduzible gibt. Und die ist eindeutig für den Fall, dass P selber eine Einheit ist oder irreduzibel. Warum? Na, wenn P eine Einheit ist, dann schreibe ich P hin und das ist die Zerlegung. Und da kann ich nicht viel dran machen. Wenn P irreduzibel ist, dann schreibe ich P hin und das ist die Zerlegung. Und bis auf Multiplikation mit Einheiten kann ich da auch nichts Spannendes mehr machen. Das heißt, dann ist die Eindeutigkeit klar. Spannend wird es dann, wenn P selbst keine Einheit und auch nicht irreduzibel ist und da wirklich eine Zerlegung steht mit mehreren beteiligten Polynomen. Und dann nehmen wir uns jetzt zwei her. Die eine Zerlegung hat die Gestalt P gleich A1 mal und so weiter bis hin zu AK, wobei das Ringelemente sind, mal Q1 bis hin zu Qn, wobei Q1 bis Qn irreduzible Polynome sind. Das ist die erste Zerlegung. Die zweite Zerlegung hat Ringelemente B1 bis BL und irreduzible Polynome S1 bis Sm. All das auch multipliziert soll auch P ergeben. Und warum sehen die Zerlegungen so aus? Na, im Ring Rx gibt es unterschiedliche Arten von irreduziblen Elementen. Es gibt die, die schon im Ring R selbst liegen und irreduzibel sind in Rx. Und es gibt die, die in Rx liegen und nicht in R, also die Polynome, die größeren Grad haben und irreduzibel sind. Und die habe ich jetzt in der Notation unterschieden. Wir werden gleich sehen, warum. Wenn ich jetzt diese beiden Zerlegungen hinschreibe, dann stehen da überall Elemente aus dem Polynomring Rx. Und das ist ein Teilring des Polynomrings Kx. Das heißt, dass diese ganze Zerlegung auch im Ring Kx lebt. Und dann kann ich sie mir da angucken. Warum ist der Ring Kx für uns wichtig? Na, weil K ein Körper ist und weil Polynomringe über Körper neutral sind. Also insbesondere faktoriell. Das heißt, in Kx können wir jetzt los argumentieren. Das haben wir in der letzten Vorlesung ja auch schon gemacht. Okay, jetzt haben wir also hier diese beiden Zerlegungen und wir gucken uns an, was ist mit diesen einzelnen Bestandteilen los? Was können wir sagen? Was wird aus den Elementen A1 bis AK und B1 bis BL? Das sind Elemente aus dem Ring. Nichts davon ist 0, denn P ist ja nicht das Nullpolynom. Das heißt, es sind Elemente aus dem Körper, die nicht 0 sind. Das heißt, es sind Einheiten. Betrachtet in Kx spielen also diese A's und diese B's keine Rolle. Es sind Einheiten, die uns nicht weiter interessieren. In R interessieren die uns sehr wohl, aber da kommen wir dann gleich zu. Irreduzibel gewählt und als Polynome vom Grad mindestens 1. Sie sind ja auch in der Notation unterschieden von den A's und den B's. Gut, das sind jetzt Polynome, die in Kx leben, dort immer noch Grad mindestens 1 haben und wir wollen gern darauf hinaus, dass die primitiv sind. So, da könnte ich jetzt, das ist ein kurzes Argument, das könnte ich jetzt kurz bringen. Ich habe mir aber überlegt, dass Sie was lernen, wenn Sie das selbst überlegen, deswegen wird das eine Übungsaufgabe werden. Q1 bis Qn sind irreduzible Polynome aus Rx und Sie sollen sich dann überlegen, dass daraus folgt, dass sie primitiv sind. Jetzt haben wir da also wieder so ein Produkt stehen von primitiven Polynomen und dann sagt uns das Gauss'sche Lemma, dass das Produkt auch primitiv ist. So ist also jetzt die Argumentationskette. Die Polynome sind irreduzibel in Rx, also primitiv, also ist ihr Produkt auch primitiv. Das können wir einmal für die Q's machen, Q1 bis Qn und einmal für die Polynome, die S heißen. Thank you. primitiv, ihr Produkt ist primitiv in Rx. Und sie sind einzeln in Kx irreduzibel. Das gleiche kann ich machen für S1 bis Sn. Und jetzt starren wir die Zerlegung nochmal an, die wir da haben. P ist einerseits das Produkt der A's mit den Q's und andererseits das Produkt der B's mit den S-Polynomen. In Kx möchte ich das jetzt interpretieren. Das Produkt der A's ist eine Einheit in K, also auch in Kx. Das Produkt der B's ist eine Einheit in Kx. Die Polynome Q1 bis Qn sind irreduzibel in Kx. Die Polynome S1 bis Sm auch. Und der Ring Kx ist faktoriell. Da gibt es für das Polynom P bis auf Reihenfolge und Assoziierte nur eine Zerlegung. Das können wir jetzt benutzen. Und so kommt raus, dass die Anzahl der beteiligten irreduziblen Polynome dieselbe sein muss auf beiden Seiten. Das heißt, n ist gleich m. Und die Polynome Q1 bis Qn stimmen bis auf Reihenfolge und Assoziierte mit den Polynomen S1 bis Sm überein. Das sind im Prinzip die gleichen Polynome. Vielleicht hat man irgendwo noch mit einem Körperelement multipliziert, was nicht null ist. Das haben wir jetzt gelernt, indem wir in Kx argumentieren. Und wir können da so argumentieren, weil wir K als Quotientenkörper von R gewählt haben und wir dann da diese ganzen Resultate bewiesen haben. Das ist der Charme. So könnte man auch zwischen Z und Q ganz konkret hin und her gehen. Schreiben wir da mal ein bisschen was auf. Da Kx faktoriell ist, ich merke, dass ich sehr oft mit da anfange, da Kx faktoriell ist, folgt, dass m gleich n ist und dass Q1 bis Qn bis auf, ich schreibe das da unten hin und bitte beschweren Sie sich, falls man es gar nicht lesen kann, bis auf Reihenfolge. Ist das noch lesbar hinten? Okay, danke schön. Bis auf Reihenfolge und Assoziierte mit klären. Da können wir uns aber auch immer auf den Standpunkt stellen, wenn da irgendwo Einheiten gebraucht wurden, dann nehmen wir die quasi mit rein in dieses Produkt A1 bis AK bzw. B1 bis BL. Im Körper K ist es egal. Jetzt müssen wir uns überlegen, was passiert mit R. Wir sind da noch nicht ganz fertig. Wir haben nämlich diese Ringelemente, die kleinen A's und die kleinen B's, noch nicht verarztet. Die gucken wir uns jetzt an. Sei dafür C das Produkt der A's mit den Inversen der B's. Warum kann ich das ausrechnen? Na, das ist kein Problem. Was mache ich hier? Ich multipliziere Körperelemente und invertiere. Und das darf ich, wenn das, was rauskommt, nicht null ist im Körper. Und das, was hier rauskommt bei Multiplikation, ist deshalb nicht null, weil keines der beteiligten Elemente null ist. Denn ansonsten wäre das Polynom P das Nullpolynom. Das ist aber nicht. Das heißt, die A's und die B's sind von Null verschieden und insbesondere kommt hier nicht Null raus im Körper K. Ich kann das multiplikative Inverse bilden und kriege was raus, was auch wieder in K liegt. Warum habe ich dieses C ausgerechnet? Na, nehmen Sie mal diese Darstellung von P, die wir da stehen haben, her und bringen Sie sozusagen anschaulich gesehen die B's auf die andere Seite. Dann entsteht genau dieser Koeffizient C und was Sie dann rausbekommen ist, die Q's multipliziert mit C ergeben das Produkt von S1 bis Sn. Das können wir also jetzt hinschreiben und das ist wieder eine Rechnung, die wir in Kx ohne Probleme machen können. Primitives Polynom Und da kommt Lemma 4.9. Ah, Lemma 4.9 war nicht das Gaußsche Lemma. Ich muss einmal kurz nachgucken. Ich habe oben, da wollte ich das Gaußsche Lemma zitieren. Das war vielleicht 4.8. Kann das sein? Sie haben mir einfach kollektiv geglaubt, als ich gesagt habe, hahaha, danke fürs Nicken. Das habe ich gesehen, das war sehr hilfreich. Ja. Was ich jetzt brauche, das war das mit diesen Zerlegungen. Und zwar brauche ich das folgendermaßen. Hier haben wir so ein Polynom aus Rx und wir schreiben das als was Primitives mal ein Körperelement und dann sagt Lemma 4.9c, dass dann dieses Körperelement hier schon aus R kommt. Verstanden. Wir sind jetzt also von, wir haben angefangen Kx zu argumentieren, sind hingekommen zu, wir verstehen die Qs und die S, das 1 bis das N. Und jetzt haben wir die Koeffizienten benutzt, beziehungsweise diese Produkte von Ringelementen und haben da geschlossen, A, dieses Produkt C liegt in R und ist da eine Einheit. Und was sagt uns das? Na, das heißt, ich kann doch jetzt sozusagen das umschreiben, C mal das Produkt von den Bs ist das Produkt von den As. Das heißt, das Produkt der As und das Produkt der Bs unterscheidet sich nur um eine Einheit. Und wie nennt man Ringelemente, die sich nur um eine Einheit unterscheiden? Assoziiert, ich habe es schon gehört. Danke. Daher ist das Produkt A1 mal und so weiter bis AK in R assoziiert zum Produkt B1 bis hin zu BL. Was nützt uns das jetzt hier? Elemente in R assoziiert zueinander, das heißt, die unterscheiden sich nur in der Einheit, aber der Ring R ist doch als faktoriell vorausgesetzt. Jedes Ringelement lässt sich also auf mehr oder weniger eindeutige Weise zerlegen in Einheiten irreduzibel und die Zerlegung dafür und die Zerlegung dafür stimmen jetzt bis auf eine Einheit überein. Das heißt aber, dass die Anzahl der irreduziblen Elemente, die man hier braucht, auf beiden Seiten gleich sein muss und dass die Leute zueinander assoziiert sein müssen, wenn man sie richtig hinsortiert. Dann nutzen wir das R-Faktorielles. Ich weiß nicht, ob ich das gut vermittelt habe, aber mein Gefühl ist, dass man den Ring Rx jetzt sozusagen argumentativ einklammert. Man argumentiert in R, das ist faktoriell. Man argumentiert in Kx, das ist faktoriell. Und von beiden Seiten kommt dann alles zusammen und dann kriegt man alles für Rx, was man gerne haben will. So ist mein Gefühl bei der Argumentation. Wir haben jetzt wirklich alles zusammengeworfen, was wir entwickelt haben. Wir haben benutzt, dass K ein Quotientenkörper ist und dass deswegen die Polynomringe Rx und Kx sich so besonders zueinander verhalten. Wir haben dieses ganze Zeug mit primitiven Polynomen benutzt und wir haben auch nochmal dieses tolle Lemma 4.9 benutzt, wo man sieht, man kann das so und so schreiben und wenn man das so schreiben kann, dann weiß man jetzt das und so. Das ging hier alles ein und das ist auch das letzte große Resultat in Kapitel 4. Wir sind mit dem Thema Polynome fast durch. Es kommt jetzt noch so ein Mini-Abschnitt über Irreduzibilitätskriterien und dann war es erstmal und für den Rest der Vorlesung kommt es dann höchstens nochmal wieder, weil wir es benutzen. Aber nicht, weil wir nochmal neue Sachen über Polynome zeigen. Wir haben eine ganz wichtige Folgerung daraus, nämlich für den Ring Zx. Bei Zx wussten wir bisher nur, der Ring ist nicht so schön wie sowas wie Rx oder Cx. Der Ring ist kein euklidischer Ring, er ist kein Hauptidealring, schade, schade. Aber immerhin ist es ein faktorieller Ring, denn Z ist faktoriell. Das schreiben wir uns einmal auf. Als Bemerkung, das ist wichtig, dass wir das festhalten. Bemerkung bzw. Folgerung. Zx ist faktoriell. Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass es wichtig ist, Beispiele und Unbeispiele zu kennen. Und es ist der Klassiker, dass man gefragt wird, bitte geben Sie ein Beispiel für einen Ring, der Integritätsbereich ist, aber nicht faktoriell. Oder ein Ring, der faktoriell ist, aber nicht euklidisch. Zx ist deswegen ein wichtiges Beispiel. Seite aus Kapitel 4. In Kapitel 5 reden wir kurz über Irreduzibilität. Da halten wir uns gar nicht lange mit auf. Ich möchte Ihnen einfach nur so ein bisschen Werkzeug mit auf den Weg geben und auch nochmal anknüpfen an Dinge, die wir aus der Kindern alle schon wissen. Jetzt nehme ich die Gelegenheit, nochmal Fragen zu stellen zu den Themen, die wir jetzt in den letzten Sätzen behandelt haben. Gesundheit. Nochmal Gesundheit. Und ich sehe keine Fragen. Gut, ansonsten ist Jean-Luc ja da. Und wir gehen zu Kapitel 5. Und wir knüpfen die lineare Algebra an mit dem ersten Resultat, das ich Ihnen jetzt zeigen möchte. Satz 5.1. Werde ich schnell behandeln, weil wir das meiste schon wissen, was da steht. Wir haben einen Körper K und ein Polynom P aus Kx. Soll nicht das Nullpolynom sein, das ist die meiste Zeit egal, weil wir nämlich noch mehr über P sagen in diesen drei Teilen. Der erste Teil, Teil A, sagt, wenn A aus K kommt und eine Nullstelle von P ist, dann kann ich P schreiben als x minus A mal irgendein Polynom. Also x minus A, jetzt haben wir die Sprache dafür, x minus A ist ein Teiler von P im Polynomring Kx. Haben wir ja in Algebra gesehen, deswegen gibt es da gleich von mir nur so zwei Sätze, wie das geht. Und ansonsten fragen Sie mich und dann quatsche ich Sie nochmal zu in einer Podcast-Folge, was da genau passiert. Teil B. Und da sind wir jetzt beim Thema des Kapitels. Wenn unser Polynom ursprünglich gerade mindestens 2 hatte, dann kann man nämlich das mit der Nullstelle als Kriterium benutzen, dafür, dass P nicht irreduzibel ist in Kx. Denn wenn P mindestens gerade 2 hat und eine Nullstelle in können wir schlussfolgern, dass P nicht irreduzibel in Teil ist.
Und in Teil C kriegen wir, ausgehend von Teil A, eine obere Schranke dafür, wie viele Nullstellen in K es geben kann. Auch das kennen wir schon. Wenn n aus N0 kommt und der Grad von P ist, dann wissen wir, dass P höchstens N Nullstellen haben kann in Kx. In K, Entschuldigung. Das Polynom P aus Kx kann in K höchstens N Nullstellen haben, also höchstens so viel, wie der Grad angibt. Und in der linearen Algebra haben wir schon gesehen, dass man da aufpassen muss, diese Schranke bezieht sich immer nur auf einen algebraischen Bereich, aus dem man einsetzt. Ich kann mir das gleiche Polynom schnappen und kann andere Dinge einsetzen und kriege mehr Nullstellen eventuell. Ich kann ja Matrizen einsetzen, Abbildungen, wer weiß was sonst noch. Die Vorlesung ist noch nicht zu Ende, wer weiß, was wir noch alles einsetzen. Und es ist wichtig, sich das zu merken, diese Beschränkung mit der Anzahl der Nullstellen, die funktioniert nur, wenn man sich auf einen Bereich beschränkt, in dem Fall den Körper K. So, und was tun wir für den Beweis von Satz 5.1? Na, da machen wir uns einen schlanken Fuß. Teil A. Wir benutzen, dass Kx euklidisch ist, teilen mit Rest und dann sieht man durch das Einsetzen, dass der Rest verschwindet. Man kann P schreiben als x minus a mal irgendein Polynom. Haben wir in der linearen Algebra gemacht, da kannten wir nur einige der Wörter noch nicht, die wir jetzt benutzen können. A ist lineare Algebra, Stichwort Teil Rest. Und jetzt möchte ich mir das hinschreiben, was wir aus A haben. Ich möchte jetzt also eine Nullstelle hernehmen für Teil B und möchte das P wirklich so schreiben, dass man das sieht. Sein A aus K, eine Nullstelle. Ja gut, wir haben noch die Gradformel. Was sagt denn die Gradformel? Hier steht irgendwas, was mindestens 2 ist. Ich mach mal ein Meter hin. Psi kleiner gleich h von g. Mit der Gradformel für das Produkt von Polynomen habe ich da jetzt also stehen, Grad von s plus Grad von diesem Zeug, aber das ist doch ein Polynom von Grad 1, sehen wir doch einfach, x minus a. So, das heißt, dann habe ich da stehen Grad von S plus 1. Jetzt ziehe ich auf beiden Seiten 1 ab und sehe, dass der Grad von S noch mindestens 1 sein muss. Sonst klappt das nicht. Also starren wir nochmal drauf. Ich kann P schreiben als Produkt eines Polynoms von Grad mindestens 1 mit diesem Polynom x minus a. Keins von den beiden ist eine Einheit. Das heißt, ich habe eine Zerlegung gefunden von P in Polynome, die keine Einheiten sind. Aber bei einem irreduziblen Polynom muss bei einer solchen Zerlegung ja immer mindestens 1 oder genau 1 der Beteiligten eine Einheit sein. Und das ist hier nicht so. Also ist P nicht irreduzibel und da war gar nicht viel zu tun. Denn in A sehen wir, wie man sozusagen von P aus zu Polynomen von kleinem Quadrat kommt, indem man immer wieder so Sachen abspaltet von Nullstellen aus. Und so kann man die Nullstellen zählen und kriegt halt höchstens so viele, wie der Grad angibt. Wenn Sie das möchten. Jetzt kommt das erste Irreduzibilitätskriterium, das irgendwie spannend ist. Und es ist auch gleich ein besonders wichtiges. Wenn wir das später benutzen, dann sagen wir normalerweise einfach nur Eisenstein. Das Polynom ist irreduzibel mit Eisenstein. Oder wir benutzen Eisenstein für die Primzahl 5 oder irgend sowas.
So sieht das Kriterium aus. Satz 5.2. Ich gebe Ihnen gleich die volle Dröhnung und zeige sofort alles. Und wir lesen das jetzt mal gemeinsam. Was ist da los? Wir haben irgendeinen faktoriellen Ring R. Wir haben einen Quotientenkörper, der R enthält, so wie schon im vorherigen Kapitel am Ende häufig. Und dann haben wir so ein Polynom P aus Rx, das wir schreiben mit Koeffizienten C0 bis Cn. Und Cn soll nicht 0 sein, insbesondere soll das Polynom nicht das Nullpolynom sein. Das hat mindestens Grad 1, wenn wir es so hinschreiben mit n aus n. Okay, und jetzt nehmen wir uns ein Primelement, klein r aus r her, und wir wissen, prim und irreduzibel ist dasselbe, weil der Ring r faktoriell ist. Und jetzt machen wir eine Voraussetzung, die dieses kleine r und die Koeffizienten betrifft. Und die Voraussetzung geht so. R teilt alle Koeffizienten bis auf den Leitkoeffizienten, und R Quadrat teilt nicht das Absolutglied. Das sind die Bedingungen. Die sehen ein bisschen seltsam aus. In der Praxis sind die öfter erfüllt, als man so denkt. Kann man auch benutzen, das Kriterium. Man muss halt das richtige Primelement finden, mit dem das klappt. Aber die Frage ist, warum funktioniert das? Warum sollte das dazu führen, dass das Polynom irreduzibel ist? Und zwar kriegen wir sogar Irreduzibilität raus in Kx, wie bei dem Körper. So, was wird da jetzt gleich einfließen? Dass R faktoriell ist, wird einfließen. Es wird einfließen, dass wir zwischen Rx und Kx hin und her gehen können. Stichwort primitive Polynome, Irreduzibilität, alles, was wir gemacht haben. Und es wird eingehen, dass Primelemente und irreduzible Elemente in R dasselbe sind. Los geht's. Ich werde wischen. Sie können nochmal den Satz ein bisschen verdauen. Und dann fangen wir an, das zu beweisen. Ich lasse das da jetzt die ganze Zeit so stehen, dann können wir zwischendurch immer dahin starren und können alles, was wir wissen, die ganze Zeit benutzen. Fangen wir damit an, dass P weder das Nullpolynom ist, noch eine Einheit. N soll hier aus N kommen, Cn ist nicht 0, das heißt, wir haben da wirklich einen Koeffizienten, bei dem eine Potenz von x mit dabei steht, die nicht, also das ist nicht x hoch 0, das heißt, da steht wirklich irgendwo x und das heißt, das Polynom hat mindestens Grad 1. Das heißt, das, was man am Anfang immer sich anschaut, wenn man auf Irreduzibilität prüft, das ist erledigt. Das Ding ist nicht 0 und keine Einheit. Und ich habe das jetzt gesagt, ich schreibe es auch gleich nochmal hin. Und wenn ich dran denke, dann ergänze ich nachher auf den Teil. Es wird eigentlich nochmal, dass die Koeffizienten hier so zu verstehen sind, dass n aus n kommt. Es ist also nicht so, dass C0 dasselbe ist wie Cn und das ist von 0 verschieden. Das ist dann nicht so. Das muss ich aber deutlicher machen. Ist
P. Ist das Ding P? Ja, es ist P. Ist P weder das Nullpolynom noch eine Einheit. Und was machen wir jetzt? Jetzt fangen wir damit an, dass wir uns sozusagen, also man könnte jetzt quasi den Satz beweisen für primitive Polynome und sich dann überlegen, wie kriegt man es allgemein hin. Wir machen das jetzt so, dass wir Lemma 4.9 benutzen, um uns auf den Spezialfall quasi zurückzuziehen, dass das Polynom primitiv ist. Das ist hier die Methode. Was machen wir also? Wir schreiben P als ein primitives Polynom Q mal irgendein Ringelement. Wir wissen mit Lemma 4.9a, dass es geht. Und dann schauen wir einfach, ob sich die Voraussetzungen, die wir haben, auf dieses primitive Polynom Q vererben. Wir werden sehen, ja. Und dann kann man mit dem primitiven Polynom Q arbeiten. Mit Lemma 4.9 Teil A sein Q aus Rx ein primitives Polynom. Und primitiv. Und was noch? A durch das Element benannt aus R. So, dass wir schreiben können, P matcht schon mal A. Jetzt betrachten wir Q. Ja, was sieht man jetzt alles? P ist nicht das Nullpolynom, das heißt A ist nicht Null. P und Q haben jetzt den gleichen Grad. Wenn ich jetzt Koeffizienten von Q hinschreibe, die kriegen gleich noch Namen, dann kann ich die alle schreiben als, also dann kann ich die Koeffizienten von P schreiben als die Koeffizienten von Q mal A, weil das A da überall einfach nur so dran multipliziert wird. Das ist der nächste Schritt. Wir beachten, A ist nicht 0, das ist wichtig, denn P ist nicht das Nullpolynom. Jetzt geben wir den Koeffizienten von Q Namen. Sei Q die Summe, die läuft von 0 bis n, wie ist der Grad, glaube ich, mit Koeffizienten bi. Was sehen wir dann? Dann sehen wir für alle i aus der Menge 0 bis n, dass man den Koeffizienten von P, und der heißt an der entsprechenden Stelle immer Ci, dass man den schreiben kann als Bi mal A. Das ist eine Gleichung im Ring R. Das sind alles Elemente aus R. Und jetzt die Frage, was passiert mit den Voraussetzungen, die wir gestellt haben? Was ist denn das? Na, das sind so Sachen wie, der Leitkoeffizient soll nicht 0 sein. Naja, aus dieser Gleichung folgt, da R faktoriell ist und insbesondere im Integritätsbereich, dass Bn nicht 0 ist. Insbesondere ist Bn auch nicht 0. Und jetzt gucken wir weiter. Was ist mit R? R ist unser Primelement, von dem wir vorausgesetzt haben, dass es C0 bis Cn-1 teilt, aber nicht Cn. Fangen wir also damit an, dass es nicht Cn teilt. Kann es dann ein Teiler von Bn sein? Naja, nö. Alles, was irgend so ein Bi teilt, teilt ja auch das Produkt mit A und deswegen das entsprechende Ci. Das heißt, R ist natürlich kein Teiler von Bn. Kann es sein, dass A durch R teilbar ist? Naja, wenn A durch R teilbar wäre, dann wäre auch jedes solche Produkt durch R teilbar, aber wir kennen eins, das nicht durch R teilbar sein darf, nämlich Cn. Cn ist Bn mal A, deswegen darf A auch nicht durch R teilbar sein und das ist gleich wichtig. Wäre es ein Teiler von Cn. So, jetzt gucken wir uns die ganzen anderen Gleichungen an. I ist jetzt nicht n, sondern eine der kleineren Zahlen. Und dann wissen wir, ci ist durch r teilbar. Aber a nicht. Jetzt würde ich gern schlussfolgern, dass r dann ein Teiler von bi sein muss. Wie mache ich das? Ideen? Ja?
Wir wissen, dass r prim ist. Und deswegen, wenn r das Produkt teilt, dann muss ja r auch einen der Faktoren teilen.
Richtig.
Wenn es nicht a ist, dann muss es eben nicht sein.
Genau, genau so kann man argumentieren. Wir benutzen einfach nur die Definition von Primelementen und dann passt das. Vielen Dank. Können wir uns noch fragen, was ist mit r Quadrat? Da ist doch auch noch so eine Voraussetzung über r Quadrat. Was steht da? R Quadrat teilt nicht c0. c0 ist b0 mal a. Wenn r Quadrat ein Teiler von b0 wäre, dann hätten wir schon wieder verloren, dann wäre es ein Teiler von c0. Das heißt, auch das kriegen wir. Und damit haben wir jetzt auf einmal alle Voraussetzungen für dieses primitive Polynom Q. Wir können ja mal in die Ideenkiste greifen. Was für Resultate haben wir für Polynome R ist Kx, wenn K ein Prozentenkörper ist von R? Zum Thema Irreduzibilität, Primitivität, was haben wir da? Was könnte man benutzen? Warum könnte es von Vorteil sein, mit einem primitiven Polynom zu arbeiten? Steht, dann ist p irreduzibel in kx. Da steht nicht rx. Das könnte ein Hinweis geben. Irgendwie müssen wir vom Ring rx in den Ring kx kommen. Und das geht bei primitiven Polynomen. Da ist Irreduzibilität in rx nämlich dasselbe wie Irreduzibilität in kx. Das könnte ein Hinweis sein, was man da vielleicht benutzen möchte. So, wir zeigen jetzt, dass q in kx irreduzibel ist und schließen dann daraus, dass auch p in kx irreduzibel ist. Wie wird das funktionieren? Naja, p und q unterscheiden sich nur um so ein Ringelement r. A kommt aus r, also aus k, ist nicht 0, also in k eine Einheit. Das heißt, wenn ich für q zeige, dass es irreduzibel in kx ist, dann bin ich fertig. Satz 4,10. Und da zerlegen wir jetzt also Q in Rx in zwei Pronomen, die heißen S und T, wir nehmen Koeffizienten und dann kommt ein Trick, den wir schon kennen. Deswegen schreibe ich das jetzt nur kurz hin. S schreibe ich als Summe I gleich 0 bis M mit Koeffizienten S, I und Potenzen X hoch I. Und dann kommt ein Pronomen T mit Koeffizienten T, J. J läuft von 0 bis K. Tj mal x hoch j. Und naja, die Leitkoeffizienten sollen halt nicht so 0 sein, bla bla bla. Und Q soll sein S mal T. So, und ich will die Notation so machen, dass da nichts Überflüssiges steht. Also S, was ist das da? S. M ungleich 0 und TK ungleich 0. Ah, und ich hätte noch dazu sagen sollen, dass S und T aus Rx sind, das ist jetzt wichtig. Denn wir haben hier zwei Polynomringe, ich muss immer dazu sagen, wo wir gerade sind. Wie kriege ich die Koeffizienten von Q ausgerechnet aus den Koeffizienten von S und T? Das Thema hatten wir schon. Ich nehme mir den entsprechenden Koeffizienten her, gucke, welcher Exponent an X steht und dann kombiniere ich die Koeffizienten von S und T so, dass die Summe an den Indizes immer genau das ergibt, was ich da gerade haben möchte. Wir gucken uns also jetzt die Voraussetzungen nochmal an Q. R teilt nicht den Leitkoeffizienten, R teilt die ganzen anderen Koeffizienten und R Quadrat teilt nicht das Absolute. Heißt also, R teilt, wenn ich jetzt auf die Koeffizienten schaue, zum Beispiel weiß ich doch Q, wie hießen die Leute? B. Ich weiß doch zum Beispiel, das wird, nein, ich meinte das, ich weiß doch, B0 ist jetzt T0 mal S0 oder andersrum. So, einverstanden? Und R teilt das, dann teilt R wieder ein, dann hat vorn und so weiter. Aber wir wissen, R teilt nicht den Leitkoeffizienten und den Leitkoeffizienten kriege ich als SM mal TK. Das heißt, R darf diese beiden nicht teilen. Und wir gucken wieder die erste Stelle an, an der bei der Teilbarkeit durch R was Spannendes passiert. So. Wir können, ich bleibe nochmal kurz hier, R teilt das, R teilt also eins von den beiden. Was ist, wenn R die beide teilt? Ist das erlaubt? Na, dann wäre auf einmal R Quadrat ein Teil davon wie 0, aber das ist es nicht. Das heißt, wir haben hier sogar eine starke Aussage, die sonst, bei der ich sonst immer schimpfe. Diesmal teilt R wirklich entweder S0 oder T0. Und dann wäre die Notation halt so, dass es das eine teilt, das andere nicht. Und ich habe mich entschieden zu sagen, R teilt S0 und R teilt T0 nicht. R teilt B0 gleich S0 mal T0. R Quadrat teilt es nicht. Wir wählen also die Notation so, dass R ein Teil davon, was möchte ich machen, von S0 ist, aber nicht von T0. Aber nicht, und das Geschmieren braucht man nicht mehr. Denn die Idee haben wir jetzt ja verstanden. Nicht von T0. So, jetzt gucke ich mal, wie ausführlich möchte ich das nächste hinschreiben. R ist ein Teiler von S0. R ist kein Teiler von Sm. Denn sonst wäre es ja ein Teiler des Gesamtleitkoeffizienten. Da könnte man sogar auch noch anders argumentieren. Aber egal. R teilt die nicht alle. Und jetzt könnte man doch sowas machen, wie wir das schon mal in einem Lemma hatten. Wir fangen bei S0 an, S0, S1, S2 und wir gehen die Koeffizienten so lange durch, bis wir zum ersten
nicht durch R-Teiler Also wählen wir J aus der Menge 0 bis M, so klein wie möglich. Mit der Eigenschaft, dass dieses SJ nicht durch R teilbar ist, aber die davor halt schon. Das alles ist im Ring R. Und nochmal, warum funktioniert das? Der erste Koeffizient S0, der wird jetzt, so wie wir die Notation gewählt haben, von R geteilt. Der letzte, SM, aber nicht. Das heißt, irgendwo unterwegs gibt es diese erste Stelle, wo wir nicht teilbar sind durch R. Und jetzt möchte ich mir den Koeffizienten bj, der zu diesem j gehört, angucken. Was machen wir? Wo ist mein blauer Zettel? Wie sieht denn BJ aus? Vorhin haben wir es kurz wiederholt. Wenn ich den Koeffizienten BJ basteln möchte aus den Koeffizienten von S und T, dann muss ich die so kombinieren, dass die Summe der Indizes immer genau J ergibt. Das heißt, ich könnte zum Beispiel anfangen mit SJ mal T0. Als nächstes habe ich dann SJ minus 1 und T1 und so weiter. Und am Ende komme ich raus, da hat sich dann alles umgedreht, weil ich vorne immer kleiner werde und hinten immer größer. Da bekomme ich dann S0 mal TJ. Und was können wir bei diesen einzelnen Teilen sagen über Teilbarkeit durch R? Wir wissen, dass R ein Teiler von BJ ist, es sei denn, J ist M. Dann wissen wir, es ist kein Teil davon. Bei den vorherigen können wir jetzt mal gucken, wie ist es denn bei den Summanden? Sind die auch einzeln schon durch R teilbar? Nein, wir haben doch, wie gesagt, die haben wir schon gesehen, wir haben doch gerade festgehalten, J soll so gewählt sein, dass die vorherigen alle durch R teilbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal so langlaufe, dann ist das durch R teilbar, der nächste auch, der hier auch noch, denn da steht J minus 1, und der hier, der ist nicht durch R teilbar, richtig? Genau, weil ich ja, beziehungsweise wenn das durch R teilbar wäre, dann müsste SJ oder T0 durch R teilbar sein, aber beide sind es nicht. SJ ist so gewählt und für T0 steht das da oben auch noch. Das heißt, wir halten das mal fest. So wie wir alles gewählt haben, haben wir jetzt, R ist hier kein Teiler, aber bei den anderen haben wir, R ist Teiler. Und was sagt uns das jetzt über die linke Seite? Wenn wir jetzt hier Ringelemente haben, diese ganze Summe ist durch R teilbar, aber dieses Teil nicht, dann kann das hier links auch nicht durch R teilbar sein. Aber wie geht das? Das geht nur, wenn J gleich M ist. Nee, das also ist, glaube ich, nicht gut. Ich überlege mal, wie ich das anders hinschreiben kann. So, wir haben das. Er ist kein Teiler, er ist ein Teiler, also einzige Möglichkeit, wie der Koeffizient nicht durch R teilbar ist. Ja, jetzt ist J gleich N. Das heißt, als wir da oben angefangen haben, da durchzugehen, da mussten wir bis ganz N gelaufen sein. Das heißt, insbesondere ist N gleich N. Das heißt, der Grad von S ist schon dasselbe wie der Grad von Q. Dann muss T eine Einheit sein. Das heißt, die einzige interessante Zerlegung, die wir gefunden haben, ist die, wo das eine Pronomen assoziiert ist zu Q und das andere eine Einheit. Fertig. Q ist wirklich in Rx irreduzibel. Dann schreibe ich mal sowas wie S ist zu Q assoziiert in R und T ist eine Einheit. Und wir haben das über den Grad gemacht. Das ist vielleicht nochmal ein Tick anders als die Argumente, die wir sonst so hatten. Okay, man kann das anders verpacken, man kann das gleiche Argument anders präsentieren. Aber die Idee haben wir schon mal gesehen, nämlich dass man sich solche Koeffizienten so aufteilt und mit Teilbarkeit argumentiert. Und was haben wir jetzt gezeigt? Wir haben angefangen mit Q. Wir haben Q geschrieben als S mal T. Wir haben herausgefunden, das geht nur, wenn S oder T zu Q assoziiert ist, beziehungsweise eine Einheit. Das heißt, Q hat keine interessanten Zerlegungen. Q ist irreduzibel in R1. Ja, aber Q ist primitiv und deswegen ist es jetzt auch irreduzibel in Kx und wir haben irgendwo hingeschrieben, dass das reicht. Ganz da oben steht es. Das wir auch gleich benutzen. Man kann das auch indirekt benutzen, indem man das Polynom, das man testen will, erstmal umwandelt, sodass es eine Form hat, bei der man Eisenstein anwenden kann. All das kommt im nächsten Beispiel. Das Beispiel habe ich auch vorbereitet. Wir gehen da durch. Ich mache vielleicht noch Ergänzungen an der Tafel. Und ich habe ein paar Dinge abgekürzt, einfach weil ich Ihnen jetzt in diesem kleinen Kapitel nur das präsentieren möchte, was ich jetzt gerade wichtig finde. Manch andere Tricks lernt man dadurch, dass man halt selber mit Polynomen rumbastelt. Das heißt, da kommt dann noch das eine oder andere in den Übungen oder im Workshop später. Das ist ganz viel Learning by Doing. Was für Fragen haben Sie bisher? Wir gucken mal nach den Beispielen. Wenn es dann Fragen gibt nach dem Motto, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie man das jetzt wirklich praktisch nutzt oder so, okay. Aber dann würde ich jetzt erstmal zu den Beispielen kommen. Beispiele, weil das mehrere sind. Und wir fangen an mit einem Polynom aus Qx. Die Koeffizienten sind teilweise echte Brüche. Das heißt, das ist ein Polynom, bei dem man vielleicht nicht daran denkt, da so ein Kriterium anzuwenden, wie das gerade von Eisenstein, einfach weil die Koeffizienten nicht ganzzahlig sind. Das macht aber gar nichts. Wir können das Kriterium benutzen, wenn wir das P so ein bisschen manipulieren. Was tun wir? Wir multiplizieren P mit 25, dann kriegen wir ein neues Polynom aus Qx, was assoziiert ist zu P in Qx. Das heißt, P ist irreduzibel genau dann, wenn das neue Polynom irreduzibel ist in Qx. Aber wir haben jetzt ein Polynom mit ganzzahligen Koeffizienten bekommen. Da könnte man Eisenstein benutzen. Und wenn man da so drauf schaut, dann sieht man, dass die Primzahl 5 irgendwie eine prominente Rolle spielt. Die 5 steckt in allen Koeffizienten drin, außer im Leitkoeffizienten. Und wir gucken auf das Absolutglied, da steht 5. 5 ist nicht durch 5 Quadrat teilbar in Z. Und deswegen kann man hier Eisenstein benutzen mit dem Primelement 5. Ist das erstmal soweit okay? Es geht darum, das zu sehen. Es geht darum zu sehen, das ist ein ganzzahliges Polynom und ich kann hier das Eisenstein-Kriterium benutzen mit der Primzahl 5. Ist das erstmal okay? Was für Fragen haben Sie? Ich sehe so, ja?
Warum geht das nochmal nicht in Qx?
Primelemente hat Q. Ach so, genau. Q ist ein Körper. Alles außer 0 ist eine Einheit. Es gibt da einfach keine Primelemente. Das heißt, da ist es uninteressant. Aber wenn wir es schaffen, zu Zx zu gehen, dann haben wir auf einmal die ganzen Zahlen. Da haben wir Primelemente, da ist es interessant. Vielen Dank, das war eine ganz gute Frage.
Ja, Eisenstein, Primzahl R gleich 5. Und dann sehen wir, dass das neue Polynom irreduzibel ist in Qx. Aber ich habe ja schon gesagt, das Neue und das Alte unterscheiden sich nur durch Multiplikation mit einer Einheit in Qx. Vorsicht, 25, das Ding, mit dem wir multipliziert haben, ist keine Einheit in Z. Und deswegen kann man das nicht, also man könnte jetzt nicht in Z durch Multiplikation mit irgendwas Geschicktem genauso argumentieren, da muss man aufpassen. Aber man kann das machen, um von Qx zu Zx zu kommen und dann Eisenstein zu benutzen. Okay, heißt also, wenn Sie konkrete Polynome sehen, falls es schon ganzzahlig ist, einfach mal gucken, vielleicht geht Eisenstein ja. Wenn es nicht ganzzahlig, wenn die Koeffizienten nicht ganzzahlig sind, dann gucken Sie mal, kann man das manipulieren, sodass was ganzzahliges rauskommt und dann kann man nochmal neu gucken. Wenn das auch nicht geht, okay, brauchen wir halt neue Tricks, schauen wir, was wir noch machen können. Nullstellen hatten wir schon, kann man auch manchmal gucken. Und hier ist jetzt Teil B. Darf ich schon bewegen zu Teil B? Okay, hier kommt Teil B. Das ist ein Fall, der öfter auftritt, als man denkt. Polynome, die irgendwie allgemein gegeben sind. In diesem Fall steht da sowas Komisches wie x hoch p minus 1 plus x hoch p minus 2 und so weiter plus 1, wobei p eine Primzahl ist. Und irgendwie groß genug, sodass das alles Sinn ergibt, was da steht. Und eine Möglichkeit, wie man auf ein solches Polynom kommen kann, ist, dass man angefangen hat mit x hoch p minus 1 und man hat Polynomdivision gemacht durch x minus 1. Kommt in der Praxis vor. Je nachdem, was Sie noch so an Spezialvorlesungen machen, werden Sie das sehen, dass das wirklich vorkommt. Und das ist jetzt auch wieder so ein Polynom, bei dem man sich fragen kann, ist das irreduzibel in qx, in zx, wo auch immer. Und da der einzige Koeffizient, den wir da sehen, 1 ist, ist es sinnlos, sowas wie Eisenstein zu versuchen. Also brauchen wir irgendwas anderes. Und hier ist ein weiterer Trick, den man anwenden kann. Man manipuliert das Polynom, indem man was anderes einsetzt. In diesem Fall setzen wir x plus 1 in t ein, dann kommt ein neues Polynom raus, wir untersuchen das und dann schauen wir mal, wie wir wieder zurückkommen. Okay, wenn ich das neue Polynom ausrechne, das heißt jetzt t Schlange, setze ich einfach alles ein, rechne aus und wenn ich damit fertig bin, dann kommt ein Polynom raus, das ich schreiben kann als x hoch p minus 1 plus p mal x mal s, wobei s ein Polynom ist, das ich irgendwie geeignet ausgerechnet habe durch den Binomialsatz, bla bla bla, dann fasse ich das alles zusammen. Und am Ende kommt noch als Absolutglied p raus. So sieht das neue Polynom aus. X hoch p minus 1 plus irgendein Mittelteil, bei dem man aber den Faktor p sieht, plus p. Das sieht auf einmal wieder sehr nach Eisenstein aus. Wenn wir mit einer Primzahl p angefangen haben, dann sehen wir, das Absolutglied ist teilbar durch p, aber nicht durch p². Dieses ganze mittlere Stück ist durch p teilbar. Und vorne als Leitkoeffizient haben wir 1, das ist in z nicht durch p teilbar. Das heißt, es sieht wirklich aus wie eine klassische Eisenstein-Situation und wir kriegen, dass das neue Polynom irreduzibel ist in zx und in qx. Denn das ist primitiv. Normierte Polynome sind immer primitiv, das heißt, hier kann man sofort beides sagen. Okay, wie kommen wir wieder zurück? Na, das ist jetzt der Trick. Wir haben ja x plus 1 eingesetzt. Wenn man jetzt t schreiben könnte als Produkt, auf eine nicht langweilige Art, dann hätte man da ja auch x plus 1 einsetzen können, es wäre auf dasselbe Polynom hinausgelaufen und dann hätte man da eine Zerlegung sehen müssen. Aber das geht nicht, weil das irreduzibel ist. Das heißt, man kommt wieder zurück und man kann so schlussfolgern, dass das Ursprungspolynom t irreduzibel war. Das ist ein ganz wertvoller Trick. Wer braucht dazu jetzt noch irgendwo mehr oder andere Erklärungen? Normiert heißt ja, der Leitkoeffizient ist 1. Und wenn ich DGTs von irgendeinem Zeug ausrechne und da ist 1 dabei, dann ist jeder DGT automatisch ein Teil davon 1 und deswegen eine Einheit. Das ist einfach die Definition. Aber danke, das habe ich.
habe ich nur gesagt, ich begründe. Genauso minus 1. Also wenn es in Z, X ist, und dann kann man statt normiert auch sagen, wenn vorne 1 oder minus 1 steht. Noch mehr? Zu diesem Trick noch irgendwas? Noch andere Fragen? Okay, dann kommt jetzt der letzte Trick. Das ist Teil C. Und man könnte diesen Trick betiteln mit "Wir schummeln". Also, sagen wir mal, wir haben so ein ganzzahliges Polynom. Wir haben gesehen, Eisenstein geht nicht. Wir haben so einen Einsetztrick versucht, das führt irgendwie auch nicht weiter. Okay, was könnte man noch ausprobieren? Und eine Möglichkeit ist, dass man sich die Koeffizienten anschaut und dass man guckt, wenn ich die interpretiere in einem Faktoring von Z, wenn ich also so tue, als würde ich in so einem Faktoring rechnen, verschwinden dann vielleicht ganz viele von diesen Koeffizienten, kriege ich dann ein einfacheres Polynom, bei dem ich schneller was sehen kann. Falls ja, kann man hoffen, dass man dann irgendwas tun kann. Und das folgende Beispiel zeigt, dass das manchmal funktioniert. Hier ist das Polynom T vom Grad 4. Das ist ein, so wir vielleicht keine Lust haben, alle möglichen Zerlegungen auszuprobieren. Wir können aber schon mal im Hinterkopf behalten, nach was für Zerlegungen wir da suchen würden. Interessante Zerlegungen funktionieren ja entweder so, dass man eine Einheit irgendwie rausziehen kann, aber dann wäre T nicht primitiv. Wir sehen aber, T ist normiert, also primitiv. Das heißt, sowas wie interessant, Grad 0, Grad 4 geht nicht. Aber es geht Grad 1, Grad 3 vielleicht, Grad 2, Grad 2. Das sind also mehrere Kombinationen, die man ausprobieren müsste, und das will man vielleicht nicht zu Fuß. Aber wenn wir uns die Koeffizienten mal anschauen und vorstellen, wir rechnen im Faktoring Z modulo 5 mal Z, dann verschwindet auf einmal ganz viel. Die 1 vorne wird zu 1 plus 5 mal Z. Okay. Die 5 geht weg, denn 5 und 0 sind im Faktoring dasselbe. Da verschwindet ein Teil des Polynoms. Genauso die 35, die geht weg im Faktoring. Die 10 geht weg. Das heißt, wenn ich das gleiche Polynom nehme und interpretiere die Koeffizienten in Z modulo 5 mal Z, dann ist auf einmal mehr als die Hälfte weg. Und was habe ich noch übrig? Den Leitterm x hoch 4 und hinten die 7. Und die 7 wird im Faktoring zu 2. Dann steht da auf einmal x hoch 4 plus 2. Das kann ja so schlimm nicht sein. Gucken wir es uns an. Da ist das neue Polynom. Ich habe jetzt einfach mal das gemacht, was viele von Ihnen sowieso auch schon machen, so auf dem Schmierzettel. Der Faktoring heißt jetzt z quer. Die Zahlen heißen 0 quer bis 4 quer. Das heißt, wir kriegen neue Koeffizienten, 1 quer und 2 quer. Das Polynom heißt t quer. Das kann man alles mathematisch sauber machen. Man kann so einen Homomorphismus definieren, wo man dann alle Koeffizienten im Faktoring interpretiert und dann kriegt man eine Fortsetzung in den Polynomring und das ist alles ordentlich. Muss man sich keine Sorgen machen. Die Frage ist, was nützt uns das? Wir haben jetzt ein neues Polynom. Wenn wir das auf Irreduzibilität testen, können wir hoffen, dass uns das irgendwie hilft. Und was sind die Möglichkeiten? Wir haben es gerade festgehalten. Die Grade, die da interessanterweise eine Rolle spielen können, sind 1 und 3 oder 3 und 1 oder 2 und 2. 2 und 2, da kann man jetzt nicht viel machen. Das muss man sich hinschreiben und muss dann mit Koeffizientenvergleich gucken, was passiert. Das habe ich Ihnen jetzt da nicht aufgeschrieben. Kann ich gerne nachliefern, wenn Sie das wollen. Kann man ausrechnen, klappt nicht, okay. Das heißt, die einzige andere Möglichkeit ist, dass man ein Polynom von Grad 1 hat und eins von Grad 3. Aber Moment mal. Z modulo 5 mal Z ist ein Körper. Das heißt, das Polynom T quer lebt auf einmal in einem Polynomring über einen Körper. Und wenn man da ein Polynom von Grad 1 hat und eins von Grad 3, dann zeigt uns das Polynom von Grad 1 sozusagen eine Nullstelle in dem Körper an. Das heißt, ob das geht, können wir darüber nachprüfen, dass wir nach Nullstellen suchen im Körper Z modulo 5 mal Z. Und das sind doch nur so wenige Elemente, die können wir einfach alle einsetzen und können gucken, ob Null rauskommt. Das ist der Vorteil gegenüber so Körpern wie R oder so, wo man das nun wirklich nicht machen würde. Tun wir es also. Setzen wir einfach mal nach und nach die Zahlen 0 quer, 1 quer, 2 quer und so weiter ein. Und wir sehen, da kommt jedes Mal nicht 0 raus. Das heißt also, dass keins der Körperelemente eine Nullstelle ist. Dementsprechend klappt die Zerlegung in ein Polynom vom Grad 3 und vom Grad 1 auch nicht. Und das heißt, wir finden einfach keine interessante Zerlegung.
So, jetzt kann man gerade noch alles sehen. Und so kann man sich klar machen, dass das Polynom t quer irreduzibel ist in z modulo 5 zx sozusagen. Und dann kann man zurückargumentieren, dann ist t irreduzibel in zx. Denn wenn man da eine Zerlegung hätte, müsste sich ja auch wieder in eine Zerlegung übersetzen in dem Faktoring und dann müsste man wieder sehen, aber wir sehen nicht. Das ist ein weiterer Trick, den man benutzen kann. Man rechnet die Koeffizienten, man interpretiert die Koeffizienten als Elemente eines Faktorings von Z und schaut, was da passiert. Warnhinweis. Der Faktoring, den man da auswählt, spielt eine Rolle bei dem, was danach kommt. Erstens, machen Sie es am besten in einem Faktoring, der ein Körper ist, damit Sie da schön argumentieren können. Wenn Sie jetzt auf einmal sagen, ja, ich rechne in Z modulo 10Z, dann ist das vielleicht schön und vereinfacht das Polynom, aber das ist kein Körper, wo Sie da jetzt rechnen. Und deswegen funktionieren da einige Argumente nicht. Würde ich nicht machen. Ich würde Primzahlen benutzen. Dann landen Sie in einem Körper, also in einem Polynomring über einen Körper und dann sind die Argumente einfach. Und was Sie benutzen, könnte Unterschiede ausmachen, wenn man sich die späteren Schritte anguckt. Wenn ich jetzt eine andere Zahl gewählt hätte und hätte in Z modulo andere Zahl mal Z gerechnet, hätte es mir passieren können, dass ich da Zerlegung sehe für das Polynom, obwohl das ursprüngliche aber keine hat. Das heißt, dass in die eine Richtung das Argument funktioniert, wenn ich das geschickt gewählt habe und sehen kann, dass das Bild des Polynoms irreduzibel ist, dann kann ich Rückschlüsse ziehen auf das Ursprungspolynom, aber andersrum funktioniert es nicht unbedingt. Das heißt, wenn ich jetzt über den Faktoring von Z eine Zerlegung finde, dann ist nicht klar, dass ich die auch zurückholen kann in den Ring Zx. Einfach weil ich ja die Koeffizienten verändert habe. So, und wenn Sie dazu Beispiele sehen wollen, was da klappt und was schief gehen kann, dann einfach schon hübsch sagen, da kann ich mich dann nochmal austoben. Jetzt für die Vorlesung reicht mir das. Mir reicht, wenn Sie diese Tricks kennen, mir reicht, wenn Sie an ein, zwei Beispielen mal gesehen haben, wie das funktioniert. Im Workshop können wir das gerne noch vertiefen. Für den Rest der Vorlesung kommen Sie damit super klar. Und auch in der Abschlussklausur und auch im Staatsexamen. Da kommen Sie mit all diesen Sachen prima durch. So, was für Fragen? Ja.
Ich komme nicht damit klar, dass Z modulo 5Z ist, also K. Soll es eigentlich? Also in meinem Kopf ist es ZX modulo 5ZX, weil da ein Polynom ist.
Nein, das ist nicht ganz, also mal kurz gucken, ich wische mal und wir schmieren da was hin. Und ich wische dann gleich auch wieder ordentlich, aber nur für jetzt, für die Frage. Die eine Möglichkeit ist, dass ich ZX nehme, modulo 5ZX. Da betrachte ich alle Polynome mit ganzzahligen Koeffizienten und ich faktorisiere das Ideal raus mit allen Polynomen, wo alle Koeffizienten durch 5 teilbar sind. Das ist jetzt also auf einmal ein Faktoring von Zx. Das ist kein Körper, denn das hier ist kein maximales Ideal. Das heißt, das kann man machen, aber die Frage ist, ob einem das was nützt. Ich hatte eine andere Idee. Ich wollte einfach die Koeffizienten betrachten, möchte also in diesem Faktoring gehen, und möchte dann das ganze Teil nehmen und den Polynomring betrachten. Das ist was anderes. Hier habe ich einen komischen Faktoring von einem Polynomring, bei dem ich erstmal nichts weiß, also auf jeden Fall keinen Körper, wer weiß, was da los ist. Hier habe ich vorne einen Körper und dann den Polynomring zu diesem Körper und da kann ich ganz viel machen. Das sind unterschiedliche Konstruktionen. Ergibt es Sinn, dass es unterschiedliche Konstruktionen sind? Und sollen wir nochmal ein Beispiel das machen? Wir können ja eine andere Primzahl nehmen. Möchten das noch andere Leute sehen, dass wir einfach nochmal ein Beispiel angucken? Okay. Ja, dann denken wir uns einfach ein Polynom aus. Wir nehmen sowas wie 3x hoch 3 minus 6x plus 5 oder so. Und dann denke ich mir, ach super, wenn ich modulo 3 rechne, dann geht vorne was weg und dann geht mein Ziel weg. Ups, es wird auf einmal konstant. Das heißt, was mache ich? Ich betrachte die ganzen Zahlen, die hier stehen, in Z modulo 3Z. Das heißt, mein neues Polynom, ich nenne das mal das neue Polynom quer, ist dann was? Na, die 3 geht weg, die 6 geht weg und aus der 5 wird eine 2 quer. Das ist auf einmal konstant. Und dann ist es eine Einheit in dem Polynomring
manchmal so quer steht, das ist dann noch einfacher. So, wir manipulieren die Polynome, wir verstehen die Koeffizienten anders, kommen dadurch dann in einen Polynomring, in dem man anders argumentieren kann als im Zx. Und manchmal nützt das was und manchmal nicht. Das ist auch wieder so ein Sammelsurium an Tricks, die eben manchmal weiterhelfen und manchmal nicht. Und ich kann mir aktuell nicht vorstellen, in welchem Gemütszustand ich sein müsste, damit ich so fies wäre, eine Aufgabe zu stellen, wo das Polynom so aussieht, als ob da manche dieser Tricks funktionieren, aber es funktioniert gar nichts und sie müssen ganz stumpf irgendwas Schreckliches nachdenken. Sehe ich gerade nicht. Ich sehe vielleicht, dass nicht der erste Trick funktioniert, an den man denkt, aber dann der zweite. Hat das ein bisschen geholfen, meine Frage? Dann hatte ich jetzt die nächste Frage. Ja?
Wie kann ich das Ergebnis jetzt zurückfragen? Also was sagt dieses Ergebnis jetzt?
Das sagt mir jetzt erstmal gar nicht so viel. Ich wollte einfach nur noch mal zeigen, wie komme ich von dem ursprünglichen Polynom in diesen neuen Polynomring. Wie gesagt, wenn das, was rauskommt, nicht irreduzibel ist, und das ist hier so, dann kann ich erstmal keine Rückschlüsse ziehen. Aber wenn es irreduzibel ist, dann kann ich mir überlegen, aha, das heißt, dann hätte ich auch vorher keine Zerlegung finden können. Das muss man sich aber alles streng genommen nochmal überlegen. Wir haben jetzt hier nichts formal allgemein bewiesen. Ich habe nur ein Beispiel erklärt, wie es funktioniert, und Sie dürfen diese Tricks benutzen. Ich kann da Beweise nachliefern, wenn Sie da Dinge allgemeiner wissen wollen und wenn Sie wirklich sehen wollen, warum funktioniert das. Wenn Sie zum Beispiel allgemein sehen wollen, wie kann ich eine Zerlegung, die ich gefunden habe, zurückübertragen zu dem ursprünglichen Polynom, dann mache ich das. Das ist gar kein Problem. Sagen Sie es mir, sagen Sie es schon lügen und dann bekommen Sie das. Was haben Sie noch für Fragen? Wir sind am Ende von Kapitel 5. Man kann da mehr machen, aber ich habe entschieden, dass ich jetzt in der Vorlesung da an der Stelle nicht mehr brauche. Das heißt, dass dieses Mini-Kapitel schon zu Ende ist und dass wir jetzt einsteigen können in ein neues Thema. Das Thema Körper. Bereit für ein neues Thema? Das nächste Kapitel heißt Körper und Körpererweiterungen. Ich muss mal gucken, wie der offizielle Titel genau ist. Einfach Körper. Passt ja auch irgendwie. Wir haben jetzt über Ringe geredet, lange genug. Und die Körper waren immer so ein bisschen. Die wurden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, nach dem Motto, naja, ist ein Körper, ist toll zum Rechnen, aber ist als Ring nicht besonders interessant. Jetzt machen wir es anders, jetzt gucken wir uns Körper an und wir schauen, was da alles so interessant groß ist. Und da kommt jetzt ein bisschen Wiederholung und ein bisschen Einführung in neue Begriffe auf dem ersten Blatt. Moment, ich mache das auch wieder Stück für Stück. Los geht's mit einem Körper K. Und es kommt ein Begriff, der in der Linie Algebra im Hintergrund schon da war, so mit der Herznotation, aber den wir da nicht formal eingeführt und behandelt haben. Das ist der Begriff der Charakteristik. Wie ist dieser Begriff motiviert? Wir können ja mal kurz ein paar Körper anschauen, die wir kennen. Nehmen Sie den Körper Q. Da gibt es ein Einzelelement, das heißt 13. Und wenn Sie das zu sich selbst addieren, dann kommen da immer größere natürliche Zahlen raus und Sie landen garantiert nie bei 0. Vorhin hatten wir aber diesen Körper Z modulo 5 mal Z, als wir da mit Polynomen rumgerechnet haben. Und das ist ein Körper, wo sich das anders verhält, wenn Sie nämlich da das Einzelelement nehmen und das Optimum zu sich selbst addieren, dann kommen Sie irgendwann bei 0 raus. Und Sie wissen sogar, wie oft Sie das machen müssen in Z modulo 5 mal Z, nämlich 5 mal.
Und das ist immer so. Wenn Sie Z modulo P mal Z betrachten, dann ist es immer ein Körper, bei dem, wenn Sie P mal das Einzelelement aufaddieren, 0 rauskommen. Das heißt, es gibt schon mal mindestens zwei sehr unterschiedliche Arten von Körpern, die, wo beim Addieren des Einzelelements irgendwann 0 rauskommt und die, wo das nicht so ist. Und wir verstehen später noch besser, was da genau passiert und warum da jetzt nicht noch andere aufregende Dinge auftauchen, sondern nur diese beiden Phänomene, die wir gerade beobachtet haben. Aber erstmal brauchen wir ein Wort dafür und das Wort ist Charakteristik. Die Charakteristik eines Körpers gibt an, wie oft man das 1-Element mindestens aufaddieren muss, damit 0 rauskommt. Das heißt, man addiert 1 auf und beim ersten Mal, wo 0 da steht, hört man auf und zählt, wie oft steht die 1 jetzt da. Das ist die Charakteristik. Wenn da nie 0 steht, egal wie lange man addiert, dann sagt man, der Körper hat Charakteristik 0. Das heißt, wir haben jetzt gerade Beispiele gesehen für Körper der Charakteristik 0, etwa Q oder auch R oder C. Wir haben aber auch schon Beispiele gesehen für Körper mit sogenannter endlicher Charakteristik. Und in den Beispielen, die wir gesehen haben, war es immer eine Primzahl. Okay, es gibt noch andere endliche Körper. Da können jetzt interessante andere Dinge passieren. Schauen wir uns später an. Dann möchte ich sagen, was ein Teilkörper ist. Wir hatten schon Untergruppen und Teilräume, wir nennen ein Algebra und Teilringe. Und ein Teilkörper ist auch einfach nur das, was man denkt. Es ist nämlich ein Teilring eines Körpers, der mit den Einschränkungen der Verknüpfung selbst wieder ein Körper ist. In diesem Sinne ist Q ein Teilkörper von R und R ist ein Teilkörper von C. Und wahnsinnig viel interessantes Teilkörper zu erkennen wir noch nicht, weil wir noch nicht so viele interessante Körper kennen, aber das kommt noch. Wenn wir alle Teilkörper eines gegebenen Körpers K hernehmen und den Durchschnitt über alle bilden, dann kommt wieder ein Körper raus, das ist nicht trivial, müssen wir gleich kurz drüber sprechen. Und dieses Ding nennt man den Primkörper. So, warum kommt, wenn ich mehrere Teilkörper nehme und den Durchschnitt bilde, wieder ein Körper raus? Wieder ein Teilkörper. Na, das kann man so zeigen, wie man das bei Untergruppen macht oder auch bei Vektorräumen. Die Idee ist immer, dass man irgend so ein Teil, was auch immer, Kriterium hat. Und ein Teilkörperkriterium kann man sich so ähnlich vorstellen wie ein Teilringkriterium, nur dass man bei der Multiplikation halt noch mehr aufpassen muss. Man braucht sozusagen ein doppeltes Untergruppenkriterium. Einmal für die Addition und einmal für die Multiplikation. Jetzt haben wir einen Haufen Teilkörper, bilden den Durchschnitt und dann kann man halt in den Durchschnitt dieses Teilkörperkriterium anwenden und kriegt sofort raus, A, das ist wirklich ein Teilkörper, egal über wie viele Teilkörper ich den Durchschnitt gebildet habe. Und das ist dann in einem gewissen Sinne der kleinste. Wenn ich alle Teilkörper genommen habe, und den Durchschnitt gebildet habe, dann ist das, was rauskommt, der kleinste Teilkörper, den ich finden kann, in den Körper kam, mit dem ich angefangen habe. Und wir werden später darüber sprechen, wie so ein Primkörper aussieht. Denn eins ist ja mal klar, es ist ein Teilkörper, das heißt 0 und 1 des Körpers müssen da drin liegen und daraus kann man dann schon schlussfolgern, was da alles noch so landen muss. So, und auch das war im Hintergrund schon da, das Wort Isomorph. Bei mathematischen Strukturen nennen wir Isomorph immer dann, wenn es einen Isomorphismus gibt von dem einen Ding in das andere. Und dann ist halt die Frage, was sind das für Objekte und was heißt jetzt Isomorphismus? Zwei Gruppen heißen Isomorph, wenn ich einen Gruppenisomorphismus von der einen in die andere finde. Zwei Körper heißen Isomorph, wenn ich einen Isomorphismus von dem einen in den anderen finde. Und dann ist jetzt die Frage, welche Strukturen sollen übertragen werden? Na, bei Körpern ist es die Körperstruktur und es ist dasselbe, als wenn man sagt, die Ringstruktur soll übertragen werden. Denn die Verträglichkeit mit Addition und Multiplikation ist das, was wir bei Ringen brauchen. Und bei Körpern ist es nicht sinnvoll, noch irgendwie mehr zu fordern. Es ist einfach dasselbe. Okay, das war es erstmal in Wiederholung. Ich lege mal das mit der Charakteristik, denke ich, hin. Denn wir beweisen jetzt zum Schluss noch ein kleines Lemma, das klärt, dass die Charakteristik wirklich, so wie in den Beispielen gesehen, immer 0 ist oder eine Primzahl. Was anderes passiert da nicht. Also lassen wir mal die Definition hier liegen. Und machen uns kurz klar, warum das so ist. Und wir kennen für beide Fälle auch Beispiele, haben wir ja vorhin schon gesehen. Wir kennen das Beispiel Q oder R oder C für Charakteristik 0 und wir kennen die endlichen Körper, diese schönen Faktorringe von Z mit einer Charakteristik, die eine Primzahl ist. K von K.
wissen wir alles? Na, wir wissen, dass n jetzt die kleinste Zahl ist, derart, dass wenn ich die 1 des Körpers so oft auch addiere, 0 rauskomme. Vorher darf da nicht 0 rauskommen. Erst bei n. Was weiß ich noch? Die Charakteristik ist nicht 0. Ist sie vielleicht 1? Reicht es vielleicht, das 1-Element einmal hinzuschreiben und dann kommt 0 raus? Nein, danke fürs Kopfschütteln. 1 und 0, danke für noch mehr Kopfschütteln. 1 und 0 sind in einem Körper unterschiedlich. Die Charakteristik ist jetzt mindestens 2. Jetzt ist n also eine natürliche Zahl, mindestens 2. Da kann ich dann doch, also wenn das keine Primzahl ist, dann kann ich doch eine Zerlegung hinschreiben. Ich kann n dann als Produkt schreiben. Das Wort, das ich suche, ist, glaube ich, zusammengesetzte Zahlen. Wir schreiben also n als m mal k oder sowas. P mal k habe ich hier geschrieben. Ah, genau, man kann ja einfach sagen, n ist mindestens 2, besitzt also einen Primteiler, dann nenne ich den p und dann schreibe ich den Rest als k. Seien jetzt p aus n eine Primzahl und k aus n so, dass n gleich p mal k ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man hier argumentieren kann. Man kann auch sagen, angenommen n sei keine Primzahl, dann ist zusammengesetzt, dann schreibt man es irgendwie bla bla bla. Jetzt machen wir es so, dass wir einen Primteiler direkt hinschreiben und dann überlegen wir uns mal, was da jetzt los ist. Ich weiß doch aufgrund der Definition der Charakteristik, dass ich 0 schreiben kann als 1 n mal aufaddiert. Schreibe ich also einfach 1 des Körpers und so weiter. So, und das Ganze n mal. Im Buch gibt es, glaube ich, keine Herznotation. Wir könnten jetzt die Herznotation aus der linearen Algebra benutzen, wenn wir das wollen. Dann stünde da jetzt n Herz 1 des Körpers. Ich mag die Herznotation. Jetzt kann man das aufteilen und kann das als Produkt schreiben von p mal 1 aufaddiert und k mal 1 aufaddiert. Da kommt dasselbe raus. So, das Ganze p mal. Mal das ganze k mal. Denn wenn ich das ausmultipliziere, habe ich da ja genau die Anzahl, also dann habe ich diese Produkte von 1 da p mal k mal stehen, kommt genau n Stück raus. Und jetzt ist es ganz langweilig, da steht 0 als Produkt von 2 Körperelementen, das ist ein Körperelement, das ist ein Körperelement, das Produkt von 2 Körperelementen ist 0. Nur dann, wenn mindestens einer der Faktoren 0 ist. Das heißt, das ist 0 oder das ist 0. Aber wie geht das? Wie soll das funktionieren? Das geht nur, wenn n gleich p ist und wenn das k sozusagen gar nicht vorkommt, also k gleich 1, und das würde bedeuten, dass man hier schon ausgeschöpft hat, dass man hier schon n mal das stehen hat und dass dieser Faktor gar nicht auftritt. Das ist die einzige Möglichkeit, die das geht. Also ist, ich mache mal hier so eine zweite Zeile, das gleich 0 oder das gleich 0. Darf ich das einmal so abkürzen zum Ende der Vorlesung? Ist das erste Ding gleich 0 oder das? Weil k ein Körper ist. Naja, und wenn das jetzt weniger Einsen wären, dann dürfte da nicht 0 rauskommen, denn n ist die Charakteristik. Und wenn das weniger Einsen wären, auch nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, dass das hier in Wirklichkeit schon alle n Einsen sind. Diesen Term gibt es gar nicht. Das heißt, es ist die Definition der Charakteristik als kleinste Anzahl von Einsen, die man da hinschreiben kann, um 0 zu bekommen. Nach Definition der Charakteristik muss dann p gleich n. Das ist also die einzige Möglichkeit, wie das geht, und damit ist dann n selber eine Primzahl. Und okay, dass wir Beispiele für beides haben, und okay, habe ich schon erwähnt. Wenn Sie da genau drüber wissen wollen, sagen Sie mir Bescheid. Und am Donnerstag geht es fröhlich mit Körpern weiter.